We're continuing now in Hebrews chapter 6.
Wir machen in dieser Lehreinheit mit Hebräer Kapitel 6 weiter. Am Ende der vorigen Lehreinheit hatten wir das Kapitel noch kurz begonnen. Wir sind in der zweiten Studienhilfe auf Seite 7 oben. Das ist die fünfte Lasst uns Bibelstelle. Es ist die Aufforderung, zur vollen Reife oder Vollkommenheit weiterzugehen bzw. uns ihr zuzuwenden. Wenn ihr den Faden verloren habt, dann schlagt in der ersten Studienhilfe nach. Dort findet ihr auf Seite 8 eine Liste mit den 12 Bibelstellen der Aufforderung Lasst uns, die auf eine gemeinsame Entscheidung hinweisen. Die ersten 4 finden wir alle in Kapitel 4. Die fünfte folgt hier, am Anfang von Kapitel 6. Die anderen werde ich euch an gegebener Stelle dann noch zeigen. Diese Lasst uns Bibelstellen sind so ein roter Faden, der sich durch den Hebräerbrief zieht. Wir befassen uns hier gerade mit den grundlegenden Lehren des christlichen Glaubens. Vielleicht sollte ich die beiden ersten Verse noch einmal aus dem Stegreif für euch übersetzen. Deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus oder die Lehre von der grundlegenden Wahrheit Christi hinter uns lassen und zur Vollkommenheit oder Reife weitergehen und nicht wieder ein Fundament, und nun folgen die 6 Grundlagenlehren, und nicht wieder ein Fundament der Buße von toten Werken und des Glaubens an Gott oder in Gott legen, der Anweisungen über Waschungen oder Taufen, der Handauflegung, der Auferstehung der Toten und des ewigen Gerichts. Gehen wir diese Liste kurz durch. Die erste dieser 6 Grundlagenlehren haben wir bereits erwähnt, die Buße von toten Werken. Ich hatte den Eindruck, dass der Herr mich dazu veranlasste, diesen Punkt sehr stark hervorzuheben. Ich sagte, meiner Beobachtung nach seien 50% aller Probleme von Christen darauf zurückzuführen, dass sie diese erste Grundlagenlehre der Buße nicht befolgt haben. Man kann nicht zur Reife oder Vollkommenheit weitergehen, wenn man diese erste Grundlage der Buße nicht gelegt hat. Ich sagte auch, Buße sei keine Emotion und kein Ritual, sondern eine Entscheidung. Sie kann von Emotionen begleitet werden, muss aber nicht. Das Wesentliche an der Buße ist die Entscheidung, sich von Rebellion, der Durchsetzung des eigenen Willens, von Selbstgefälligkeit und dem Leben nach eigenen Maßstäben abzuwenden. Buße heißt, dass man sich umdreht und dem allmächtigen Gott stellt, und sich seinen Anforderungen vorbehaltlos unterordnet. Das griechische Wort für Buße, das im Neuen Testament verwendet wird, bedeutet seinen Sinn oder sein Denken ändern. Du wolltest etwas auf eine bestimmte Art und Weise machen, doch dann änderst du dein Denken, deine Einstellung und machst es anders. Das gilt für deinen ganzen Lebensstil. Du lebst auf eine bestimmte Art und Weise, du änderst dein Denken, deine Einstellung und lebst dann auf eine andere Art und Weise. Du hattest Gott den Rücken zugekehrt, jetzt drehst du dich um und siehst ihn an. Das hebräische Wort für Buße beschreibt, was typisch fürs Hebräische ist, die äußerliche Handlung, also das Umdrehen, die Kehrtwendung um 180 Grad. Wenn man beide Begriffe zusammennimmt, bekommt man ein umfassendes Bild von Buße. Eine innerliche Entscheidung, den eigenen Lebensstil zu ändern und eine komplette Kehrtwendung um 180 Grad. Wir alle müssen Buße tun. Paulus sagt in Apostelgeschichte 17 zu den Athenern, Gott gebietet jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Alle überall. Damit ist kein Ort und kein Mensch ausgenommen. Warum müssen wir alle Buße tun? Diese Frage beantwortet Jesaja 53,6, wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Das ist das Grundproblem der Menschheit. Buße geht gegen die Wurzel vor. Buße schneidet die Wurzel ab. Alle anderen Lösungsansätze können etwas gegen die Äste des Baums unternehmen, ja vielleicht sogar den Stamm fällen. Doch einzig und allein Buße unternimmt etwas gegen die Wurzel, diesen starrsinnigen Eigenwillen und das Leben nach eigenem Wohlgefallen. Und erst, wenn etwas gegen diese Wurzel unternommen worden ist, kann Gott wirklich seinen Willen in unserem Leben in die Praxis umsetzen. Ich sagte auch, es heißt hier Buße von toten Werken. Und wir zitierten Römer 14, 23, alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Tote Werke sind demnach alle Werke, die nicht aus Glauben kommen. Römer 1, 17, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Es gibt keine andere Grundlage für ein rechtschaffenes oder gerechtes Leben außer dem Glauben. Was du nicht im Glauben tust, kann gar nicht gerecht sein. Du solltest im Glauben essen, das sagt Paulus in Römer 14. Er sagt, wenn du nicht aus Glauben heraus isst, ist es Sünde. Du solltest aus Glauben heraus schlafen, aus Glauben heraus reden, aus Glauben heraus denken, aus Glauben heraus Spiele spielen. Jedes Mal, wenn du dich von der Glaubensgrundlage entfernst, entfernst du dich auch von der Gerechtigkeit. Die Erfahrung hat mir gezeigt, dass du umso mehr Leben hast, je mehr Glauben du ausübst. Du kannst auf Nummer sicher gehen und du kannst dein ganzes Leben so arrangieren, dass du niemals mit Herausforderungen konfrontiert wirst und niemals etwas riskieren musst, aber du wirst halbtot sein, obwohl du lebst. Manchmal hassen wir es, wenn unser Glaube herausgefordert wird, aber diese Herausforderungen kommen aus der Barmherzigkeit Gottes heraus, da wir nur dann Leben haben, wenn wir im Glauben reagieren. Wenn du Leben haben möchtest, kannst du dieses Leben nur durch Glauben haben. Ob du alt bist oder ob du jung bist, ein Leben, das aus Glauben heraus gelebt wird, ist ein reiches und erfülltes Leben. Freunde von mir warten immer auf die nächste Herausforderung. Ich denke speziell an einen lieben Bruder, einen Prediger. Er ist nicht zufrieden, wenn er von Gott nicht herausgefordert wird. Er möchte Gott nicht für 500 Dollar glauben, nein, 50.000 Dollar, das ist aufregend. Ihr bewegt euch vielleicht nicht in diesem Bereich, aber glaubt mir, wenn du immer nur Dinge tust, die du ohne Gott tun kannst, dann lebst du auch nicht wirklich. Und über all das müssen wir Buße tun. Die Sicherheit eines durchschnittlichen Gemeindemitglieds ist genauso sündhaft wie das Leben eines Drogensüchtigen. Und es ist vermutlich noch schwerer, das Gemeindemitglied da herauszuholen. Wir gehen nun weiter zur zweiten dieser grundlegenden Lehren, dem Glauben an Gott. Es wird wirklich so viel über Glauben gesprochen, dass ich nicht extra darauf eingehen werde, denn wenn ich darauf einginge, würde uns keine Zeit mehr für etwas anderes bleiben. Sehen wir uns einfach nur die Verweisstelle an, die in der Studienhilfe genannt ist. Apostelgeschichte 20, 20 bis 21. Wie ich nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Das ist die umfassende Vision, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Da ich sowohl Juden als Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugte, das ist die Grundlage. Erst die Buße zu Gott und dann der Glaube an unseren Herrn Jesus Christus. Du kannst nicht wirklich Glauben in Jesus Christus investieren, wenn du nicht vorher Buße getan hast. Du kannst etwas haben, das wie Glauben aussieht, und du wirst auch damit durchkommen. Aber es wird früher oder später in deinem Leben etwas geschehen, vor dem dieser oberflächliche und rein äußerliche Glaube zusammenbricht. Und dann wirst du dich fragen, was da bei Gott schiefgelaufen ist. Ich möchte dir sagen, dass bei Gott nie etwas schief läuft. Das Problem war, dass du in deinem Fundament einige Steine vergessen hattest. Die dritte grundlegende Lehre sind die Anweisungen über Taufen. In einigen Übersetzungen heißt es Waschungen. Ihr fragt euch vielleicht, welches der beiden Worte nun zutrifft. Und ihr steht damit vor einem Problem, in das man sich nur schwer hineindenken kann, Denn die Wahrheit ist, es bedeutet beides. Im Griechischen gibt es dieses Wort, das beide Bedeutungen hergibt. Im Englischen und Deutschen haben wir so etwas nicht. Wenn man einen Griechen fragt, was von beiden meinst du denn? Erwidert er, ich meine einfach dieses Wort. Ich weiß nicht, ob ich euch vermitteln kann, worum es hier geht. Mein Betätigungsfeld, bevor ich mich bekehrte, waren Wortbedeutungen. Und deshalb kann ich die Problematik hier sehr gut nachvollziehen. Es gibt viele Beispiele für dieses Dilemma. Im Russischen gibt es beispielsweise ein Wort, das gleichzeitig Welt und Frieden bedeutet. Wenn man einen Russen fragt, was er denn nun meine, antwortet er, ich meine einfach das. Du fragst, ob der Autor des Hebräerbriefs nun Waschungen oder Taufen meint? Er meint das, was er sagt, das griechische Wort Baptismos, und das bedeutet beides. Es liegt jedoch auf der Hand, zumindest meiner Meinung nach, dass er dabei nicht an die körperliche Handlung des Händewaschens dachte, wie es die Juden taten oder an all die, wie soll ich sagen, rituellen Waschungen. Da dieser Begriff ja hier unter den Grundlagenlehren erscheint, deshalb ist es meinem Empfinden nach absolut klar, dass hier etwas gemeint ist, was wir als Taufe bezeichnen. Das griechische Wort Baptismos bedeutet wörtlich etwas in Wasser eintauchen, sodass es ganz bedeckt ist, oder untertauchen. Wenn du Wasser über deinen Arm schüttest, dann taufst du deinen Arm. Wenn du Wasser in ein paar Tropfen auf deine Stirn sprengst, taufst du deine Stirn nicht. Es gibt ein gutes griechisches Wort für besprengen oder sprühen, das beispielsweise für Mose verwendet wird, wenn er das Volk und das Gesetzbuch mit Blut besprengt, aber es ist nicht das Wort taufen. Es ist nebenbei bemerkt das Wort rantizo. Das heißt, man könnte sagen, einige Leute taufen und einige rantizieren. Aber es ist nicht korrekt, etwas als Taufe zu bezeichnen, bei dem nichts untergetaucht wird. Sehen wir uns nun einige der hier genannten Schriftstellen an, weil sie uns zur Veranschaulichung gute Dienste leisten. Apostelgeschichte 1,5. Worte, die Jesus sprach, kurz bevor er sich von seinen Jüngern verabschiedete. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit oder im Heiligen Geist getauft werden, nach nicht mehr vielen Tagen. Beachtet, dass das Wort Taufen in dieser Bibelstelle zweimal vorkommt. Hier ist von zwei verschiedenen Taufen die Rede, von der Taufe des Johannes mit Wasser und der Taufe, die nur von Jesus Christus vorgenommen wird, nämlich die Taufe mit dem Geist oder besser im Geist. Es gibt also zwei Taufen, die im Neuen Testament eine wichtige Rolle spielen. In Apostelgeschichte 2,38 sagt Paulus zu den Leuten, die ihn gefragt hatten, was sie tun sollen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Hier haben wir noch eine andere Form der Taufe, nämlich die Taufe auf den Namen Jesu Christi, eine Wassertaufe, die jedoch nicht mit der Taufe des Johannes identisch ist, da Johannes die Menschen nicht auf irgendjemandes Namen taufte. Diese Taufe ist auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Jesus selbst sagte, man solle im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Ich möchte euch nur vergegenwärtigen, dass es drei verschiedene Taufen gibt, zwei in Wasser und eine im Heiligen Geist. Sie alle sind ein wichtiger Teil der Wahrheit des Neuen Testaments. Unter dem Begriff Anweisungen über Taufen sollte man deshalb wohl alle drei folgen. Die vierte Grundlagenlehre ist Handauflegung. Ich denke, für einige Leute ist es wohl eine Überraschung, dass Handauflegung zu den grundlegenden Lehren zählt. Dazu kann ich zunächst nur sagen, es steht hier bei den Grundlagenlehren und damit ist für mich die Frage beantwortet. Abgesehen davon denke ich jedoch, dass die Handauflegung verschiedene Dinge miteinander verbindet, zwischen denen es sonst keine Verbindung gäbe. Ihre eigentliche Funktion besteht demnach darin, Dinge zusammenzubringen, Dinge in Beziehung zueinander zu setzen, zwischen denen es sonst keine Beziehung gäbe. Sehen wir uns kurz die Verweisstellen an. Markus 16, 17 bis 18. Jesus hatte zuvor gesagt, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium. Nun heißt es, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben, in meinem Namen, etc. Und dann am Ende von Vers 18, werden sie Schwachen die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Hier wird ein Zweck genannt, warum man Menschen im Namen Jesu die Hände auflegt, nämlich um Kranke zu heilen. Eine alternative Vorgehensweise finden wir in Jakobus 5, nämlich die Salbung mit Öl durch die Ältesten. In Jakobus 5 ist genau genommen auch nicht von Handauflegung die Rede. Der Kontext macht meiner Meinung nach deutlich, dass sich die Passage in Markus in erster Linie auf Evangelisation bezieht. Geht hin und predigt das Evangelium und diese Zeichen werden es bestätigen. Die Stelle in Jakobus 5, in der es darum geht, die Ältesten der Gemeinde zu sich zu rufen, steht hingegen im Kontext des Gemeindelebens. Ich glaube nicht, dass wir hier eine ganz exakte Unterscheidung treffen müssen, aber wir können jedenfalls zwei verschiedene Schwerpunkte festhalten. Wir haben noch etliche andere Schriftstellen in unserer Studienhilfe. Apostelgeschichte 8, 17 bis 19. Dies fällt in die Zeit, nachdem Philippus in Samaria gewesen war. Anschließend kamen die Apostel Johannes und Petrus dorthin und vollendeten das Werk, das Philippus begonnen hatte. Ich halte es für sehr interessant, dass ein Evangelist notwendig war, um die ganze Sache ins Rollen zu bringen, dass jedoch zwei Apostel notwendig waren, um die Gemeinde zu gründen. Apostelgeschichte 8, 17, folgende. Dann legten sie ihnen, denen, die in Samaria gläubig geworden waren, die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Als aber Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld. Simon war in gewisser Hinsicht ein kluger Mann und er sah, dass die Menschen etwas empfingen, als ihnen die Apostel die Hände auflegten. Natürlich war es falsch, ihnen dafür Geld anzubieten, aber er sagte, gebt auch mir diese Macht, dass der, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Jedenfalls sehen wir hier eine weitere biblische Einsatzmöglichkeit für die Handauflegung, nämlich damit Menschen den Heiligen Geist empfangen. Auch ich hatte vor kurzem die Freude, einem jungen Mann die Hände aufzulegen und er machte dabei eine sehr bemerkenswerte Erfahrung mit der Kraft Gottes und ich hoffe, er weiß, wie bemerkenswert das war. Gott ging wie ein Strom durch ihn hindurch. Zuvor hatte ich ihm die Hände aufgelegt. Ich lege nicht immer Menschen die Hände auf, wenn sie die Taufe im Heiligen Geist brauchen. Ich ziehe es vor, sie zu unterweisen und überlasse es dann ihnen zu empfangen. Manche Menschen empfangen auf diese Art und Weise, andere nicht. Ich habe es schon erlebt, wie mindestens 200 Menschen gleichzeitig die Taufe im Geist empfingen. Das war in Neuseeland. Wir bekamen heute einen Brief aus Neuseeland. Darin stand nur eine Bibelstelle, Apostelgeschichte 9,16, wo Paulus eine Vision von einem Mann in Mazedonien hat, der sagte, kommt nach Mazedonien und helft uns. Das war die Botschaft. Nun weiter zur Apostelgeschichte 9,17. Paulus ist in die Stadt Damaskus gekommen. Unterwegs hatte er seine Begegnung mit dem Herrn gehabt. Er konnte nicht sehen, er aß nichts, er trank nichts. Der Herr sprach zu Ananias, er solle zu ihm hingehen und für ihn beten. Ananias aber ging hin und kam in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt. Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wiedersehend und mit Heiligem Geist erfüllt werdest. Beachtet hier den doppelten Zweck, Heilung und Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Apostelgeschichte 19,6 spielt in Ephesus und markiert den Beginn eines großen Wirkens Gottes dort. Etwa ein Dutzend Menschen, die nichts anderes gekannt hatten als die Taufe des Johannes, hatten die christliche Taufe empfangen. Auch hier wird der Unterschied zwischen beiden Wassertaufen deutlich. Die Taufe des Johannes war nicht mehr gültig. Dann legte Paulus ihnen seine Hände auf, damit sie die Taufe im Heiligen Geist empfingen. Und es heißt hier, und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Ich möchte euch auch noch auf zwei weitere Bibelstellen hinweisen, die nicht in der Studienhilfe vermerkt sind. Vielleicht schreibt ihr sie euch auf. 1. Timotheus 4,14 und 5,22. Hier wird uns ein weiterer Zweck der Handauflegung vorgestellt. 1. Timotheus 4,14. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist, durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Hier diente die Handauflegung dazu, jemandem eine Gabe zu verleihen. In manchen Übersetzungen wurde noch das Wort geistlich eingefügt und es heißt dann geistliche Gnadengabe oder Geistesgabe, doch das Wort geistlich steht hier nicht im Text. In Römer 1 sagt Paulus, er habe den Wunsch, den Christen in Rom etwas geistliche Gnadengabe zuzuteilen. Dort steht das Wort geistlich. Doch in 1. Timotheus 4,14 steht das Wort geistlich nicht. Es wurde von den Übersetzern eingefügt. Mit anderen Worten, sie haben ihrer Vermutung Ausdruck verliehen. Ich kann ihrer Vermutung jedoch nicht zustimmen. Ich habe da meine eigene Theorie und deshalb sage ich all das. Ich glaube, dass Timotheus die Gabe des Apostelamts bekam, indem Paulus und die Ältesten ihm die Hände auflegten. Ihr braucht mir nicht zu glauben, aber wenn ich Zeit hätte, könnte ich euch viele Schriftstellen zeigen, die dies, meiner Meinung nach, erhärten. Ich glaube nicht, dass es bewiesen werden kann, es ist vielmehr eine Schlussfolgerung. Es ist jedenfalls biblisch, durch Handauflegung Gaben zu verleihen, sowohl Gaben des Heiligen Geistes als auch andere Gaben. In diesem Fall war auch noch eine Weissagung im Spiel. Ich verstehe es so. Paulus war dort in Lystra, wo meiner Meinung nach die Heimatgemeinde des Timotheus war. Die Ältesten sagten, Timotheus sei ein guter Mann. Paulus bekam einen Impuls in seinem Inneren und er sagte, warum soll ich ihn nicht mit mir reisen lassen? Die anderen erwiderten, gut, beten wir für ihn. Also legten Paulus und die Ältesten Timotheus die Hände auf und es kam eine Prophetie. Wir wissen nicht, was diese Prophetie besagte, aber ich denke, sie enthielt das Wort Apostel. Timotheus hatte jedoch eigentlich nie wirklich die Chance, aufgeblasen zu werden, weil so viele Dinge geschahen, die ihn demütig hielten. Schlagen wir auch noch 1. Timotheus 1,18 auf. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, damit du durch sie den guten Kampf kämpfst. Damit ist in meinen Augen das Bild komplett. Als sie Timotheus die Hände auflegten und über ihn beteten, kam eine Prophetie, die einen Abriss des zukünftigen Dienstes und der Berufung des Timotheus gab. Timotheus befindet sich an einem recht schwierigen Ort und er trägt viel Verantwortung. Paulus ermahnt ihn, sich nicht dem Geist der Furchtsamkeit zu beugen und sagt zu ihm, denk an die Prophetien, die kamen, als wir dir die Hände auflegten. Leb danach. Diese Interpretation dieser Passage findet ihr auch in meinem kleinen englischsprachigen Büchlein über Handauflegung mit dem Titel Laying On of Hands. Interessanterweise begegnete ich Jahre später einem Bruder, einem geistlichen Leiter aus Neuseeland, der mir erzählte, er sei hier in den USA auf einer Bibelschule gewesen. Dort hätte er eine Prophetie bekommen, er solle dies und jenes tun. Er ging zurück in sein Heimatland Neuseeland und dort schien wirklich nichts zu klappen, er wurde allmählich entmutigt. Eines Tages kam ihm dieses besagte Büchlein von mir in die Hände und er las, dass Timotheus durch die Prophetien ermutigt wurde, die er zuvor bekommen hatte. Und auch er erinnerte sich an die Prophetien, die er zuvor bekommen hatte. Er ging im Glauben weiter und Gott ehrte seinen Glauben und sein Engagement. All das ist sehr real. Jetzt erkennt ihr vielleicht besser, warum ich sage, dass die Handauflegung eine Art Bindeglied zwischen verschiedenen Elementen der Lehre darstellt. Sie verbindet geistliche Dienste miteinander, sie verbindet geistliche Gaben miteinander, sie ist ein Mittel, um Autorität zu übertragen, Sie ist ein Mittel, um in der Gemeinde Dinge festzumachen. Sie hält Dinge am Laufen. Ein letztes Beispiel ist 1. Timotheus 5, 22. Paulus sagt zu Timotheus in Bezug auf Älteste: Die Hände lege niemand schnell auf. Manchmal heißt es, es ist leichter, Hände auf als abzulegen. Genau das sagt Paulus hier. Sei nicht vorschnell darin. Er macht eine bemerkenswerte Aussage: Und habe nicht teil an fremden Sünden. Bewahre dich selbst rein. Mit anderen Worten, würde Timotheus einem Mann vorschnell die Hände auflegen und ihn als Ältesten aussenden und würde sich dieser Mann dann in irgendwelche moralischen Schwierigkeiten verstricken und auch Gemeindemitglieder hineinziehen, würde Timotheus einen Teil der Verantwortung für diese Menschen tragen, die durch diesen Mann verletzt werden. Das ist ein sehr ernster Gedanke. Wenn wir Menschen Autorität verleihen, tragen wir einen Teil der Verantwortung dafür, was diese Menschen mit dieser Autorität tun. Ich kann mich an keinen Fall erinnern, dass einmal zu lange gezögert worden wäre, jemandem die Hände aufzulegen. Aber ich kann mich an viele Fälle erinnern, in denen ich oder andere weitaus langsamer vorgegangen wären, wenn wir in dieser Situation gewesen wären. Bevor wir zur fünften grundlegenden Lehre weitergehen, sollte ich noch etwas mehr dazu sagen. Es gab einmal eine Gruppe von Christen, die sich darauf spezialisiert hatte, Menschen die Hände aufzulegen und über ihnen zu prophezeien. Sie flogen in eine bestimmte Stadt, besuchten die Hauskreise und Gebetstreffen vor Ort, beteten über den Menschen, setzten einen Propheten ein, zwei Älteste und jemanden für den Dienst des Leidens, was so ziemlich das Grausamste ist, was man je einem Menschen wünschen kann, und flogen dann wieder nach Hause. Noch Jahre später traf ich Menschen, die immer noch versuchten, aus dieser Grube herauszusteigen, die ihnen damals in diesem Zusammenhang gegraben worden war. Sie sagten unter anderem: Damals hat man mir gesagt, ich solle ein Apostel sein. Ich fühle mich nicht wie ein Apostel und ich habe noch nie einen Hinweis dafür erhalten, dass ich ein solcher wäre. Aber wenn ich kein Apostel sei, sei ich nicht dem Willen Gottes und dem Herrn nicht wohlgefällig. Oder denken wir nur an jemanden, dem dieser Dienst des Leidens zugedacht wurde. Liebe Leute, was für eine Qual! Wenn man jemandem die Hände auflegt, muss man auch Verantwortung dafür übernehmen, was anschließend geschieht. Das lehrt uns die Bibel. Man kann es nicht einfach so tun, sich dann die Hände abwischen und einfach weggehen. Es ist fast so, wie wenn man Kinder hat. Für die meisten Menschen ist auch das eine dauerhafte Verantwortung. Nun gehen wir zurück zur Studienhilfe, Seite 7. Die fünfte grundlegende Lehre ist die Auferstehung der Toten. Ein sehr aufregendes und faszinierendes und wunderschönes Studienthema, das sich jedem Christen eingeprägt haben soll. Denn auch wenn es dich jetzt noch nicht betrifft, wird in deinem Leben eine Zeit kommen, in der du wirst wissen müssen, ob du wirklich an die Auferstehung der Toten glaubst. Als der Herr meine erste Frau nach 30 Jahren Ehe zu sich holte, hatte ich jahrelang über die Auferstehung der Toten gepredigt und musste mich dann fragen, ob ich wirklich glaube, dass ich sie wiedersehen werde. Gott sei Dank konnte ich Ja sagen. Aber man kann sich mit einer oberflächlichen Zustimmung zur biblischen Lehre nicht aus einer Sache herausschwindeln. Du musst wirklich wissen, ob du es glaubst. Sehen wir uns ein paar Verweisstellen hierzu an. Römer 4, 23 folgende: Es ist aber nicht allein seinetwegen, also wegen Abraham, geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist. Das heißt, dass ihm sein Glaube als Gerechtigkeit zugerechnet worden ist. Sondern auch unsertwegen, denen es zugerechnet werden soll. Unser Glaube wird uns als Gerechtigkeit zugerechnet werden, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Das ist sehr wichtig. Er wurde auferweckt, damit Gott uns rechtfertige, freispreche, für gerecht erachte. Die Gerechtigkeit kommt nicht durch seinen Tod, sondern durch seine Auferstehung. Es reicht nicht zu glauben, dass Jesus starb, Du musst glauben, dass er von den Toten wieder auferstand. Römer 10, 9. Dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Du kannst nicht errettet werden, wenn du nicht glaubst, dass Jesus von den Toten auferweckt wurde. Das ist ganz wesentlich. Ich möchte hier noch gerne aus 1. Korinther 15 zitieren. Wisst ihr, worum es in 1. Korinther 15 geht? Um die Auferstehung. Sehen wir uns Vers 13 und 14 an. Dort heißt es: Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Wenn es keine Auferstehung gibt, was soll dann das alles? Vers 16. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Was für ein schrecklicher Gedanke! Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Ich wünschte, einige Leute würden dieses Statement hören. Ich habe schon Leute sagen hören, das Christentum sei so wunderbar, dass es sich auch dann lohnen würde, wenn nach dem Tod nichts mehr kommen würde. Das ist es nicht, was Paulus sagt. Er sagt, wir wären irregeführte Idioten, wenn Christus nicht von den Toten auferweckt worden wäre. So wichtig ist die Auferstehung. Ich zitiere manchmal ein Lied, das ich zu Hause auf einer Schallplatte eines jüdischen Sängers habe. Das Lied heißt He Arose, zu Deutsch Er stand auf. Mich begeistert dabei ganz besonders ein Satz im Refrain. Ich kann ihn kaum aussprechen, ohne dass mir die Tränen kommen. May the book of life never close, till the whole world knows he arose. Sinngemäß möge sich das Buch des Lebens niemals schließen, bis die ganze Welt weiß, dass er auferstanden ist. Das soll jeder Mensch wissen, dass Jesus von den Toten auferstand. Das ist es, was Geschichte macht. Das faszinierendste Ereignis der Menschheitsgeschichte ist die Auferstehung Jesu Christi. Wenn du dem Tod ins Auge siehst, weißt du, dass der Tod hässlich, grausam, unbarmherzig ist, dass man ihm nicht widerstehen kann. Gott sei Dank gibt es jemanden, der den Tod besiegte. Das ist für mich der entscheidende Unterschied, denn keiner von uns wird ewig leben. Wenn du das glaubst, betrügst du dich selbst. Ja, du wirst nicht einmal annähernd ewig leben. Du wirst darüber staunen, wie schnell die Jahre vergehen, und je älter man wird, desto schneller fliegen sie dahin. Die sechste grundlegende Lehre ist das ewige Gericht. Euch wird aufgefallen sein, dass diese beiden letzten Lehren von der Zeit in die Ewigkeit hineinreichen. Sie liegen in diesem großen, unbekannten und unsichtbaren Bereich nach dem Tod. Die Wahrheit des Evangeliums reicht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Soweit ich weiß, ist das Christentum die einzige Religion, die behauptet, sich auch mit unserer Vergangenheit zu beschäftigen. Ich kenne keine andere Religion, die auch nur diese Behauptung aufstellen würde. Dadurch ist das Christentum eine Kategorie für sich. Bevor wir uns die Verweisstellen zum ewigen Gericht ansehen, muss ich vermutlich noch etwas erklären. Das Wort ewig bezeichnet das, was außerhalb der Zeit steht. Es bedeutet nicht in erster Linie, dass es für immer weitergehen und andauern wird, sondern es bedeutet, dass es eine andere Existenzform ist. Ewiges Leben ist nicht nur ein sehr langes Leben, sondern ein Leben in einer anderen Kategorie. Ich habe den Eindruck, dass sich in der Ewigkeit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in gewissem Sinne miteinander vermischen. Ich weiß nicht, ob ich das erklären kann. Ewiges Gericht ist ein Gericht, das stattfindet, nachdem die Zeit zu Ende gegangen ist. Es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, und anschließend folgt das Gericht, das dürft ihr nie vergessen. Es gibt in der Bibel auch viele Beispiele für ein historisches Gericht, also für ein Gericht, das noch im Verlauf der Menschheitsgeschichte stattfindet. Wenn du das nicht verstehst, wirst du auf zahlreiche Konflikte in der biblischen Lehre stoßen, die dich verwirren. Ich möchte euch später einen oder zwei solcher Fälle zeigen. Wir sprechen zunächst nicht vom historischen Gericht, sondern vom ewigen Gericht, dem Gericht, das stattfindet, nachdem du die Zeit verlassen und in die Ewigkeit gegangen bist. In diesem Zusammenhang verwendet das Neue Testament zahlreiche Bilder, auf die wir nicht zu lange eingehen können. Prinzipiell kann man die verschiedenen Gerichte, die vor uns liegen, daran unterscheiden, auf welcher Art Stuhl oder Sitz der Richter Platz nimmt. Es sind im Wesentlichen zwei. Erstens das Gericht vor dem sogenannten Richterstuhl Christi und zweitens das Gericht vor dem großen weißen Thron. Den Unterschied kann man sich also gedanklich dadurch vergegenwärtigen, dass man sich vor Augen führt, auf welchem Sitz der Richter Platz nimmt. Sehen wir uns zunächst das Gericht vor dem Richterstuhl Christi an. Römer 14, 10 bis 12. Das griechische Wort, das ich mit Richterstuhl übersetze, lautet Bema. Auch Pontius Pilatus saß auf so einem Bema, als er über Jesus Gericht hielt. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir alle werden vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden, der Bema. Wir alle, das sind die Christen, nicht die Ungläubigen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Paulus sagt, warum bist du so eifrig bemüht, alle anderen zu richten? Du wirst genug damit zu tun haben, vor Gott über dein eigenes Leben Rechenschaft abzulegen. Und denk dran, du wirst dort stehen müssen. Glaub nicht, du würdest dich nicht diesem Gericht stellen müssen, bloß weil du Christ bist. Du wirst dich ihm stellen müssen, eben weil du Christ bist. Dann noch 2. Korinther 5,10, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Es beeindruckt mich, dass es nur zwei Kategorien gibt. Alles, was wir tun, ist entweder gut oder böse. Wenn es nicht gut ist, ist es böse. Und wir werden es dem Herrn Jesus Christus erklären müssen. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme, seine Füße wie Messing, das im Ofen glüht, und aus seinem Mund kommt ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube nicht, dass Entschuldigungen oder Halbwahrheiten etwas nützen werden. Er wird mit einem Blick alles in uns offenlegen. Wir werden über alles, was wir im Körper getan haben, Rechenschaft ablegen müssen. Kein Wunder, dass Paulus sagte, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir Menschen. Sehen wir uns nun ein anderes Bild an, das nicht mehr das Gericht vor dem Richterstuhl zeigt, sondern vor dem großen weißen Thron. Offenbarung 20. John Wesley hat einmal über diese Bibelstelle gepredigt und er spricht in diesem Zusammenhang von der großen Zuteilung. Offenbarung 20,11 folgende. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Das heißt, man kann sich nirgendwo verstecken. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Beachtet, dass sie immer noch tot sind, obwohl sie schon auferstanden sind. Sie sind tot in Sünde. Und Bücher wurden aufgeschlagen. Das sind die Bücher, in denen das Leben jedes Menschen aufgeschrieben ist. Und ein anderes Buch wurde aufgeschlagen, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken, nicht nach ihrer Konfessionszugehörigkeit. Und das Meer gab die Toten, die ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Beachtet, dass das zweite Gericht, also das Gericht vor dem großen weißen Thron, in erster Linie ein Gericht der Verdammnis ist, bei dem den Bösen ihr Platz zugeteilt wird, an dem sie fortan sein werden. Doch das Gericht über den Gläubigen vor dem Richterstuhl Christi ist kein Gericht zur Verdammnis, weil es keine Verdammnis mehr für die gibt, die in Christus Jesus sind. Es ist vielmehr ein Gericht, bei dem unser Dienst bewertet und unser Lohn und, wie ich annehme, auch unser Rang im Reich festgelegt wird. Die Bibel berichtet jedoch auch über Fälle, in denen ein historisches Gericht geschieht. Nur damit wir die beiden Kategorien von Gericht nicht durcheinander bringen, möchte ich kurz etwas zu diesen Formen des historischen Gerichts sagen. Ein historisches Gericht ist ein Gericht Gottes, das sich in der Menschheitsgeschichte, also noch innerhalb der Zeit, auswirkt. Und manchmal tritt in diesem Zusammenhang ein Konflikt auf. Ein Beispiel: Ein Mann begeht einen Mord. Und er muss noch im Verlauf der Menschheitsgeschichte die Strafe dafür bezahlen, das heißt, er wird hingerichtet. Doch in der Zeit zwischen dem Mord und seiner Hinrichtung hat er eine Begegnung mit dem Herrn Jesus Christus, erlangt Vergebung seiner Sünden und sein Name wird ins Buch des Lebens eingeschrieben. Sein historisches Gericht fällt demnach negativ aus, aber sein ewiges Gericht fällt herrlich und positiv aus.